Das Sport1 Corona Update mit Daniel Hör und Matthias Becker.
Knapp ein halbes Jahr lang haben wir mit dem Sport1 Corona Update informiert und hoffentlich auch ein wenig unterhalten, was das Thema Sport und Corona in Deutschland angeht. Jetzt ist es an der Zeit, Wiedersehen zu sagen, mit diesem Format zumindest, um einem neuen Format Platz zu machen, dazu an anderer Stelle mehr. Aber natürlich wollen wir noch ein wenig zurückschauen auf die vergangenen 6 Monate, was passiert ist, was der Sport vielleicht auch lernen konnte und Positives ziehen konnte aus dieser Corona-Krise. Und natürlich, wie soll es anders sein, bei dieser Abschlussfolge des Sport1 Corona Update ist mir wieder Matthias Becker, stellvertretender Chefredakteur, digital zugeschaltet. Hallo Matthias.
Hallo, grüß dich.
Ja, die Corona-Zahlen sind in München ja wieder über diesem berühmten Wert von 50 pro 100.000 Einwohner. Dementsprechend machen wir das wieder mit Sicherheitsabstand aus Homeoffice und Redaktion und wollen so ein bisschen ein, zwei Fragen noch durchgehen, um so ein bisschen zurückzuschauen, was man ziehen kann aus dieser Corona-Krise und was wir in den vergangenen 6 Monaten gelernt haben. Und da würde ich dich gerne mal fragen, was der Sport aus dieser Corona-Krise lernen kann in der Gesamtheit.
Naja, also bei allem, was wir da gesehen haben die letzten Monate, finde ich ganz klar, dass es ums Thema Nachhaltigkeit im Wirtschaften geht. Schaut man sich jetzt den Fußball an, schaut man sich andere Sportarten an. Und gerade im Fußball fand ich es besonders extrem, gerade am Anfang, als noch nicht klar war, Geisterspiele, ja, nein, können die Medieneinnahmen gehalten werden, ja, nein, wo es dann wirklich große Vereine gab, gerade in Deutschland, wo relativ klar wurde, okay, wenn dieses Geld nicht fließt, dann sind die in 2 bis 3 Monaten weg, beziehungsweise vielleicht nicht sofort weg, aber in großen, großen finanziellen Schwierigkeiten, weil eben das komplette oder fast das komplette Geld, und da fließen ja wirklich hohe Beträge, gerade wenn man es mal mit anderen Sportarten vergleicht, eben ins Personal und hier vor allen Dingen in die Spieler reingesteckt wird. Ja, und keine Rücklagen gebildet wurden, ganz offensichtlich, um halt auch mal Krisensituationen aufzufangen, sondern es geht immer nur darum, okay, wie kann ich jetzt in diesem Moment mir einen kleinen Wettbewerbsvorteil verschaffen, um halt in diesem Hamsterrad, in diesem Rattenrennen, wie auch immer, noch vielleicht einen Platz mehr nach vorne zu kommen, mehr Geld zu bekommen, bessere Spieler zu kaufen, noch einen Platz mehr nach vorne zu kommen und so weiter und so weiter. Und ist für mich schon ein klares Learning, dass man sagt, okay, da muss mitgesteuert werden und da muss, glaube ich, verbindlich mitgesteuert werden. Weil wenn man jetzt nur sagt, ja, bitte bildet doch Rücklagen, ich vermute mal, diesen Tipp gab es vorher auch schon, dann wird es wieder genauso laufen. Dann denkt sich der eine Verein, ja, wenn ich das jetzt mache, dann macht es mein direkter Konkurrent vielleicht nicht und dann habe ich wieder einen Nachteil. Nein, also da ist letztlich dann auch die DFL gefordert zu sagen, hier, ihr müsst so und so viel Prozent an Rücklagen bilden, um eben auch solche Krisensituationen, wie wir sie jetzt hatten, durchstehen zu können, ohne dass jetzt gleich das komplette Konstrukt in sich zusammenfällt. Mittelfristig wird das vielleicht dazu führen, dass sie Transfersummen, Gehaltssummen und so weiter runtergehen, das wäre aber jetzt auch nicht das Verkehrteste. Und wenn man sich die Nicht-Fußballsportarten vielleicht mal anschaut, gerade so die Ballsportarten, dann ist natürlich schon in dieser Hatz die Lücke auch zum Fußball zu verkleinern, um eben auch mal an größere Geldströme ranzukommen, hat halt schon auch dazu geführt, dass einiges ein Risiko genommen wird und hat das jetzt recht klar vor Augen geführt, dass eben, wenn da dann die Zuschauereinnahmen weg sind, bleibt nicht mehr viel übrig, da die TV-Gelder auch nicht so hoch sind. Und diese Gefahr ist ja auch noch nicht gebannt. Also da gerade in den Hallensportarten, wo es mit Zuschauern noch schwierig ist, wo man erstmal gucken muss, wie es anläuft, da sind wir noch lange nicht über den Berg, sage ich jetzt mal.
Ja, das sieht man auch bei den Sportarten, die wir auch bei Sport1 abdecken und über die wir berichten, sei es Basketball, sei es Eishockey oder Volleyball, dass da, wie du sagst, das Thema sicherlich noch weiter erhalten bleiben wird, solange bis diese Corona-Krise dann irgendwann, wahrscheinlich mit Hilfe eines Impfstoffes, ausgestanden ist. Also das wird uns auf jeden Fall noch weiter begleiten.
Und das wird ja auf jeden Fall noch dauern. Und das läuft so, wenn es jetzt so weiterläuft wie bisher, sieht es aus meiner Sicht ja so aus, als könnten gerade in diesen Ligen irgendwie nur Vereine auf Dauer mitspielen, die irgendwie einen potenten, finanziell potenten Gönner oder eine Gönnerin im Hintergrund haben, weil sie eben dann nicht so extrem abhängig sind von Zuschauereinnahmen. Und das kann ja irgendwie auch nicht der Sinn der Sache sein, dass man sagt, okay, wir kaufen uns jetzt in die Liga ein und dann können wir auch Handball oder Eishockey vernünftig spielen und die Leute ordentlich bezahlen, die hier spielen. Also das ist schon noch eine ganz große Aufgabe, die da vor den Verantwortlichen steht.
War so dieser Moment, als es dann um die Diskussion Restart, ja, nein und auch Vereinspleiten einfach in den kleineren Ligen ging, der Moment, wo dir am deutlichsten geworden ist, wie sehr auch der Sport von dieser Corona-Krise betroffen ist?
Ehrlicherweise fand ich den schon früher in dem Moment als wirklich, und das darf man ja auch nicht vergessen, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, auch hier in der Redaktion, wo wir wirklich von einem auf dem anderen Tag, noch am einen Tag völlig unvorstellbar, dass irgendwie eine Europameisterschaft im Fußball abgesagt wird und dann wird irgendwie eine DEL-Saison abgebrochen und kurz darauf das und das und dann wirklich wie so eine Lawine und als einem ziemlich klar wurde, ja klar, logisch, nach dem, was hier gerade passiert, kann nichts davon stattfinden und auch erstmal auf unbestimmte Zeit. Und da hat man sich schon recht schnell die Frage gestellt, okay, wie soll das überhaupt funktionieren? Wie soll da eine Rückkehr stattfinden? Und wir sehen ja auch, dass wir jetzt 6 Monate danach wirklich zaghafte Schritte machen in der Bundesliga jetzt am Wochenende mit ein paar tausend Zuschauern an der frischen Luft in sehr, sehr großen Stadien. Und auch das unter strenger Beobachtung und auch viel Kritik, zum Teil auch berechtigter Kritik, wie das denn, ob man das im Herbst, wenn jetzt die Infektionszahlen leider Gottes, wie zumindest alle Experten annehmen, wieder hochgehen würden, wie soll das dann durchgehen? Also ich finde, dieser Moment, wo man sagte auch, oh Mist, den Sport, den trifft es genauso wie den Kulturbetrieb oder so sehr, sehr hart an dieser Stelle, der war schon deutlich früher noch. Und dann hat man natürlich, als es dann langsam um Restart geht, schon gemerkt, wo halt auch weiterhin das Interesse und vor allem das finanzielle Interesse auch drinsteckt, gerade bei dem Thema Fußball, sagt, okay, hier ist natürlich die Kompetenz versammelt und auch die Manpower versammelt, um so irgendwas auf die Beine zu stellen. Das kann eine kleinere Liga ja gar nicht liefern.
Hat sich mit der Sport in irgendeiner Facette trotzdem auch verbessert durch diese Corona-Krise? Ist vielleicht nachhaltiger geworden, hat ein anderes Geschäftsmodell aufgezogen, was krisensicherer ist oder ähnliches?
Naja, also bis jetzt noch nicht, würde ich behaupten. Also das muss man ja nur auf den Transfermarkt im Fußball gucken, da werden immer noch Millionen bewegt. Ich meine, ob es jetzt 120 Millionen oder 80 Millionen sind, ist immer noch ein Haufen Geld. Das würde ich jetzt noch nicht zwingend als nachhaltig bezeichnen. Was schon aufgefallen ist, fand ich, ist, dass das Thema Kreativität und sich mal Gedanken darüber zu machen, wie man einen Sport auch anders präsentieren kann, dass das belohnt werden kann. Nehmen wir jetzt mal das BBL-Finalturnier, das hier in München gelaufen ist, das dann schon irgendwie einen Anklang gefunden hat. Genauso vielleicht mal das Champions-League-Finalturnier in Lissabon, wo man denkt, hey, man kann das ja vielleicht auch anders machen und es trotzdem spannend halten. Also da gibt es sicherlich Ansätze, aber zwingend nachhaltig ist es bis jetzt noch nicht geworden. Nee.
Interessant finde ich persönlich natürlich, ich weiß nicht, Matthias, sag mir gerne, wenn du das anders siehst oder wie du das siehst, dass Sportarten, die abseits des Mainstreams stattfinden, dass die dann auch eigene Konzepte teilweise entwickeln. Also wir haben es bei der Beachliga im Beachvolleyball beispielsweise gesehen oder auch jetzt Max Hartung und Matthias Sabo, die ein Fecht-Event auf die Beine stellen wollen diesen Herbst, wo es dann geht, das Ganze so ein wenig mehr als Showcase für die Sportart und als Show-Event zu betreiben, analog so ein wenig zur ISL im Schwimmen. Wie stehst du dazu? Weil das können ja dann auch Konzepte sein, die nachhaltig einer Sportart dann auch gut tun können, wenn diese Corona-Zeit dann ausgestanden ist.
Ja, stimme ich soweit zu. Ich sehe dann nur das Problem, oder was heißt das Problem? Also die Herausforderung eher, dass man das dann den Leuten natürlich auch beibringen muss und das nicht so als Show-Wettkämpfe. Da muss es wirklich um ernsthafte, wichtige Titel gehen. Sonst wird das nicht angenommen. Es ist doch so, dass der Mainstream, nehmen wir mal den Mainstream-Sport-Fußball-Fan, der halt Bundesliga guckt, sein Lieblingsverein hat sich für die Champions League interessiert, dann der weiß noch im Tennis wichtig Grand-Slam-Turniere und Saisonfinale im Handball wichtig, die EM im Januar und dann nochmal Saisonfinale im Sommer. Und dann gibt's halt noch den Ironman im Triathlon und dann gibt's noch dies und das. Und das sind halt die Highlights, die jeder kennt, wo jeder heiß drauf ist, auch so als Nicht-Experte. Wenn dann halt irgendeine, ich sage jetzt mal, Showliga gegründet wird, wo es halt nur darum geht, mal den Sport zu zeigen, dann wird das niemals die Massenaufmerksamkeit. Da muss es dann auch um Titel gehen. Da muss es dann wirklich auch um relevante Titel gehen, weil sonst wird das keine Mengen bewegen. Was ich eher sehe für gerade diese etwas kleinere Sportart, das soll gar nicht abwertend gemeint sein, sondern einfach nicht ganz so im Fokus stehenden Sportarten, dass es aus meiner Sicht eher in die Richtung gehen muss, wie es zum Beispiel bei den European Championships läuft, von vielen, vielen Sportarten, wo Events zusammengelegt werden, wo es wirklich um relevante Events geht, wo man dann mit einer größeren Macht auftreten kann, vielleicht auch größere Beträge rauskriegen kann und da das Learning zu haben, okay, zusammen sind wir stärker, als wenn wir jetzt jeder alleine auf diesem wirklich schwierigen Markt der Aufmerksamkeit versuchen, für uns vielleicht nochmal 5% Einnahmen mehr rauszuholen. Vielleicht haben wir insgesamt alle mehr davon, wenn wir uns zusammentun und dann ein richtig fettes Ding draus machen, wie eben zum Beispiel in den European Championships. Aber auch da müssen alle mitspielen. Ne? Gerade weil man sich so Verbände anguckt, Sportverbände, wer sich da ein bisschen auskennt, da sind ganz, ganz viele, Provinzfürsten, meistens sind es halt leider Männer, mit beteiligt, die dann ja auch mal ein bisschen ihre Macht ausspielen wollen und sagen, okay, ich vergebe jetzt das Event so und so an die in die Stadt, da würde ich gerne mal dahin fahren oder mit dem habe ich ein gutes Verhältnis oder die werden mal wieder dran und sind einfach da gut geeignet für. Da muss halt jeder ein bisschen was abgeben, aber dafür, dass alle zusammen vielleicht mehr bekommen am Ende. Weil ich finde, das sieht man schon, man hat es bei den European Championships schon gesehen, man hat es letztes Jahr was, glaube ich, gesehen, als sich mehrere Sportarten in Deutschland zu den deutschen Meisterschaften zusammengeschlossen haben, was das dann gleich für ein ganz anderes Event war, jetzt in dem Fall da in Berlin. Also das wäre für mich ein Weg, den man sich sicherlich angucken sollte in der Zukunft oder auch in Turnierformate eben zu denken, wie es jetzt beim Basketball war und sogar bei der Champions League.
Und diesen Weg werden wir auf unseren Sport1-Plattformen natürlich weiterverfolgen. Sei es dann in der Podcast-Welt von Sport1 oder auf der Sport1.de in der kostenfreien Sport1-App oder natürlich bei Sport1 klassisch im linearen Fernsehen. Vielen Dank, Matthias, nicht nur für diese Episode, sondern für die letzten 6 Monate fleißige Corona-Updates. Und ansonsten, die Informationsflut bleibt natürlich nicht aus bei Sport1. Ich habe es eben angesprochen. Die Sport1-App, die kostenlose oder sport1.de, da gibt es weiterhin alles, was auch rund ums Thema Corona noch im Sport passiert und passieren kann. Mir bleibt noch zu sagen, dass es an dieser Stelle in wenigen Wochen dann ein Nachfolgeformat geben wird, ein Talkformat. Also nicht deabonnieren diesen Podcast, sondern weiter gewogen bleiben. Das wird definitiv interessant. Vielen Dank, Matthias. Und ja, bleibt alle gesund und bis bald.